Ja, ich darf uns alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich so unerwartet schnell doch auch wieder hier sein darf. Vielen Dank auch für die freundliche Begrüßung und die Unterstützung beim Lesen vom 77. Psalm. Der ist ja wirklich auch lange und deswegen ist es sehr hilfreich, wenn die erste Hälfte schon mal gelesen wurde. Ich bin beim letzten Mal sehr gerne hier gewesen. Wir haben ein sehr gutes Mittagessen eingenommen, der Bruder Czarnke und ich. Nicht nur rein vom Essen her, sondern auch von dem, was wir so ausgetauscht haben. Das war mir sehr wertvoll und da habe ich mich dann doppelt gefreut, dass wir uns nochmal wiedersehen auch. Schön. Darf uns alle auch ganz herzlich grüßen heute Morgen, auch von der Gemeinde, von der wir kommen, in Pforzheim-Brötzingen. Ich bin kein hauptberuflicher Pastor oder Prediger, sondern macht es aus Herzensanliegen, aber ich glaube, das tust du auch, ja. Ja, ne? Schön. Der Psalm 77, der ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil da jemand ist, der in tiefer Not ist und dann irgendwo dann doch seinen Trost im Wort Gottes findet. Aber der geht zunächst durch diese, durch diese Herzensfinsternis auch durch, findet dann aber hin zu den Aussagen der Schrift und findet sich selber auch im Wort wieder. Und da liegt ein Stück weit, denke ich, auch das Geheimnis des Glaubens, dass der Glaube keine Lebensanschauung oder Weltanschauung ist, sondern Lebensgemeinschaft. Und dass Gott uns durch die Dinge, die wir in unserem Leben erleben, die schönen Dinge und vielleicht auch die schwierigen Dinge, zu sich zieht und dass wir irgendwann uns selber im Wort auch wiederfinden, sodass es sein kann, dass ein älterer Mensch, der lange mit dem Herrn gelebt hat, da und dort Bibelstellen unterstrichen hat und ein Datum dazu geschrieben hat und weiß, dann und dann ist die Stelle meine persönliche Bibelstelle geworden. So ein paar Stellen davon gibt's auch in meiner Bibel. Beim letzten Mal, als ich hier gewesen bin, haben wir gesprochen über Josef von Arimathea und Nikodemus. Und ich möchte die beiden gerne als Illustration nehmen zu dem, was hier im Psalm 77 steht. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn der Psalmist in Vers 3 sagt, seine Seele will sich nicht trösten lassen und ich bin betrübt, dann kann man das schnell so verstehen, als ob jemand eine seelische Not hat. Auch diese Dinge, glaube ich, auch dafür sorgt Gott. Gott sorgt für den ganzen Menschen. Nach Geist, Seele und Leib. Alles gehört ihm und für alles sorgt er auch. Aber ich glaube, dass die Dinge, die uns in den Psalmen beschrieben sind und da, wo uns Gottes Zusage besonders gilt, da sein wird, wo wir in der Nachfolge Jesu stehen und wo wir um Jesu willen in die ein oder andere Schwierigkeit hineinkommen. Denn uns ist nicht verheißen, dass es uns so leise und oberflächlich abgeht, wie es vielleicht das moderne Christentum uns oft sagen will. Sondern die Bibel sagt sehr nüchtern auch, wer Jesus nachfolgt, wird auch in Probleme kommen. Paulus hat davon auch immer wieder geredet und hat auch niemand darüber im Zweifel gelassen. Nicht, weil Gott uns damit ärgern oder in Drangsal bringen wollte, sondern weil die Welt in der Lüge lebt und weil Gott Wahrheit ist. Und da, wo Wahrheit und Lüge aufeinandertreffen, da wird es immer Auseinandersetzungen geben. Immer. Es kann nicht anders sein. Und nicht deswegen, weil Gott uns ärgern will oder in Not bringen will, werden die Dinge der Nachfolge schwierig werden, sondern weil Licht auf Finsternis trifft. Und zwar in euch, in uns und auch da, wo wir hingestellt sind. Und je deutlicher wir die Pressestimmen, wir haben gerade eben kurz davon gesprochen, in den Medien hören, desto mehr merken wir, wie dem Evangelium mehr und mehr Widerstand entgegengesetzt wird. Und das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten meiner Meinung nach auch weiter zunehmen. Trotzdem leben wir immer noch in guten Zeiten. Es gab viel schwierigere Zeiten für die Christen als heute. Viel schwierigere Zeiten. Aber da, wo jemand in der Nachfolge Jesu lebt, da, wo jemand wie der Paulus dem Herrn nachfolgt und das ein oder andere erlebt hat, da, wo Menschen wie der David als Freund Gottes leben, wo Mose als Freund Gottes lebt, da wird die Nachfolge dem Herrn hinterher auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Davon reden die Psalmen insbesondere und da gilt ganz besonders auch Gottes Verheißung. Ich sage das deswegen, weil der Josef von Arimathea und der Nikodemus beide mir sehr zum Vorbild geworden sind. Wer beim letzten Mal da war, weiß das vielleicht. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen und dann über diese beiden Herren auch hinkommen zu dem Psalm 77. Beide haben Jesus Christus vom Kreuz genommen. Beide haben das Kreuzesgeschehen gesehen und sind eigentlich über diese Sache, wenn man so will, zum Glauben gekommen. Beide haben den Mut gehabt, Jesus vom Kreuz abzunehmen. Josef von Arimathea hat ja Pilatus darum gebeten. Und in dem Moment, wo die beiden, und der eine war, muss man wissen, halt, wie die Bibel auch sagt, ein Lehrer, wenn nicht der Lehrer in Israel, also ein sehr bekannter Mann, der Nikodemus, der ja auch nachts bei Jesus war. Und Josef von Arimathea war ein Ratsherr, also auch eine hochgestellte Persönlichkeit. Und beide sehen, wie Jesus stirbt. Und beide sagen, hier ist eine Entscheidung von mir gefordert, wie ich mich zu diesem Mann stelle. Und beide sehen bei den sieben Kreuzesworten, bei der Art und Weise, wie Jesus am Kreuz ist, wie er sich sorgt um seine Mutter, ja, wie er sich sorgt um den Schächer, der mit am Kreuz hängt. Und dieses ganze Kreuzesgeschehen ist so eindrücklich für sie, dass sie hier eine Entscheidung treffen müssen. Die sind nicht überredet worden zum Glauben. Die sind nicht überredet worden zum Glauben. Die sind überzeugt worden. Alles andere hält ja auch nicht. Beide haben dadurch sich außerhalb aller sozialen Bindungen gestellt. Beide haben alle Macht und allen Einfluss und alles Ansehen mit dieser einen Tat aufs Spiel gesetzt und man muss eigentlich sagen verspielt, indem sie den Leichnam Jesu vom Kreuz genommen haben. Aber die Liebe zu ihrem Herrn war stärker als der Wunsch nach Macht und Ansehen im Volk. Das war eine echte Entscheidung. Und ich muss sagen, ich habe da großen Respekt vor. In dem Moment, wo sie Jesus vom Kreuz genommen haben und beerdigt haben, war für beide ihre Position oder Karriere oder berufliches Fortkommen oder auch finanzielle Absicherung extrem gefährdet, wenn nicht sogar vorbei. Ich sage das mal so in der Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, wo es jetzt gar nicht um Glaubensnachfolge geht, das trifft ja alle. Aber diese beiden Herren waren durch ihre Entscheidung, dem Herrn Jesus gegenüber und den Herrn vom Kreuz zu nehmen, am Vorsabbat mit Blut beschmiert, diesen Leichnam runterzunehmen und ins Grab zu legen, außerhalb der bisherigen Gesellschaft. Wie ging es weiter mit der Bibelschule von dem Herrn Nikodemus? Kamen dann noch Bibelschüler, wenn er diesen Wanderprediger Jesus als Herrn der Welt verkündigt? Kommt dann noch jemand? Konnte sich denn der Josef von Arimathea im Hohen Rat überhaupt noch blicken lassen, nachdem klar war, dass alle die, die an Jesus glauben, ausgeschlossen würden? Beide haben im Prinzip damit eine unvernünftige Entscheidung getroffen. Josef von Arimathea, sagt die Bibel, war ja ein heimlicher Jünger. Die Vernunft hat ihm vielleicht auch gesagt, bleib's doch einfach. Glaub halt dran, ja, im Herzen an Jesus glauben und nach außen einfach alles weiter behalten und weiterlaufen lassen. Aber diese Sache wäre für ihn keine authentische Sache gewesen, keine wirkliche Glaubensentscheidung. Und ich bin sehr froh darüber, dass die Bibel uns diese beiden Männer als Vorbilder zeigt. Und ich muss sagen, dass ich selber sehr viel Respekt habe vor Entscheidungen wie dieser. Und die Bibel lässt auch keinen Zweifel darüber, wie Gott über solche Entscheidungen denkt. Und wenn der Hebräerbrief davon schreibt, dass auch Mose die Schmach Christi für größeren Reichtum achtete als die Schätze Ägyptens, weil er die Belohnung ansah, dann wissen wir sehr genau, wie Gott auch über die Haltung von Josef von Arimathea und von Nikodemus denkt. Ich glaube, dass da große Freude im Himmel gewesen ist, als sie gesehen haben, welche Entscheidung diese beiden Männer getroffen haben. Beide waren nicht dumm. Beide wussten sehr wahrscheinlich sehr genau die Konsequenzen, die ihr Handeln hatte. Aber als Dummkopf kommt man nicht in die Position, in der beide waren. Beide wussten schon, was sie tun, wenn sie Jesus vom Kreuz nehmen. Aber sie haben in dem Mann Jesus Christus die Wahrheit erkannt und wenn sie weiter authentische Menschen bleiben wollten, dann mussten sie hier eine Entscheidung treffen. Könnt ihr euch in die Situation hineinversetzen? Die Entscheidung zwischen einem ruhigen, zurückgezogenen und anerkannten Leben in Jerusalem auf der einen Seite und der schlichten Wahrhaftigkeit in Jesus Christus auf der anderen Seite. Was würden wir wählen? Wie würden wir entscheiden? Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber die Konsequenzen ein Stück weit veranschaulichen von dem, was da passiert. Denn ich glaube, dass beide in den darauffolgenden Monaten und Jahren sicher in viele Schwierigkeiten gekommen sind. Am selben Tag wahrscheinlich noch, weil sie in der Familie erklären mussten, was sie da getan haben. In der Rückschau, 2000 Jahre später, in der Bibel aufgeschrieben, ist das alles okay? Ja, und unsere Ohren haben sich ja auch vielfach daran gewöhnt. Aber wenn das jemand tut, in der nächsten Verwandtschaft und Bekanntschaft, etwas wie das, Jesus vom Kreuz zu nehmen, dann glaube ich, dass da viele auch ganz anders drüber urteilen würden, als wenn es denn nun in der Bibel steht. Und da muss Gott uns einfach auch Licht geben für und seinen Geist, dass wir das verstehen. Die Konsequenzen daraus aus der Nachfolge Jesu ist die, dass beide im Glauben die Entscheidung getroffen haben, aber auch die Konsequenzen im Glauben tragen mussten. Die Konsequenzen solcher Entscheidungen finden wir auch in Psalm 77 beschrieben, weil in Psalm 77 ist die Herzensregung beschrieben von einem Menschen, der Jesus nachfolgt. Hierüber spricht die Bibel sehr viel. Insbesondere die Psalmen, die sprechen regelmäßig von der Einsamkeit und von dem Glaubenskampf, der in den Kindern Gottes Raum greift. Es wäre auch verwunderlich, wenn die Bibel hierzu keine Aussagen machen würde. Besser, die Bibel gibt Rat und Trost und Kräftigung dem, der in der Nachfolge steht, denn er braucht sie auch wie das tägliche Brot. Wer in der wahren Nachfolge steht, braucht auch kräftige Verkündigung. Wer in der wahren Nachfolge steht, kann mit der oberflächlichen Verkündigung unserer Zeit nichts anfangen. Wer ein oberflächliches Leben lebt, der kann mit der tiefen Verkündigung des Wortes Gottes nichts anfangen. Es passt nicht zusammen. Es wird auch da irgendwo Licht und Finsternis oder vielleicht auch Halblicht oder Halbschatten, wie es auch immer heißen mag, geben. Aber hier beginnt der Glaube an wirklicher Reife und Tiefe zu gewinnen. Hier verlässt der Glaube die Oberflächlichkeit und Leichtigkeit, mit der modernes Christsein sich gerne identifiziert. Hier wird der Glaube wahr und wahrhaftig und sehr persönlich. Und sehr konkret, er verlässt Theorie und Theologie, er lässt allen äußeren Schein hinter sich, er achtet nicht mehr auf Strukturen und Organisationen, hier wird der Glaube konkret. Hier und nur hier wird der Glaube gelebt und auch durchlebt. Und dieser Trost, den ein Mensch dann auch sucht, wenn er in der Nachfolge ist, und die Herzensregungen, die er erlebt, die beschreibt der Psalm 77. Wer eine Bibel hat, kann jetzt mal mit reinschauen. Jakob war eben so nett und hat die ersten Verse schon gelesen. In der Zeit der Not steht in Vers 3, auszugsweise suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Vers 6, ich denke der alten Zeit, der vorigen Jahre. Vers 7, ich denke des Nachts an mein Saitenspiel, weil der Asaf hatte auch andere Psalmen geschrieben. Und an diese Psalmen, die er damals geschrieben hat, da denkt er dran. Sein Geist hat keine Ruhe vor Not, vor Sorgen, vor Fragen. Vers 8, wird denn der Herr ewiglich verstoßen und keine Gnade mehr erzeigen? Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein und seine Barmherzigkeit vor Zorn verschlossen? Aber doch sprach ich, ich muss das leiden, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Steht in meiner Bibel, ich habe eine alte Lutherbibel, in der Elberfelder Bibel steht, da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Herrn sich geändert hat. Dann Vers 12, darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Jetzt fängt es langsam an, wo Gottes Gedanken auch Raum greifen in ihm. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn, ja, ich gedenke an deine vorigen Wunder. Und rede von allen deinen Werken und sage von deinem Tun. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und ängsteten sich. Und die Tiefen tobten. Es war beim Durchzug, ja, durchs Rote Meer, wovon er hier jetzt spricht. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängsteten sich und die Tiefen tobten. Die dicken Wolken gossen Wasser, die Wolken donnerten und die Strahlen fuhren daher. Es donnerte im Himmel, deine Blitze leuchteten auf dem Erdboden, das Erdreich regte sich und bebte davon. Dein Weg war im Meer und dein Pfad in großen Wassern, und man spürte doch deinen Fuß nicht. Du führtest dein Volk wie eine Herde Schafe durch Mose und Aaron. Asaf schreibt den Psalm für Jedutun, vielleicht für einen Freund oder für jemanden, der selber in einer ähnlichen Situation gewesen ist. Einen solchen Psalm, wenn es denn überhaupt geht, kann man nur dann schreiben, wenn man selber die Dinge erlebt und erfahren hat. Erst wenn man selber im Glauben bestimmte Wege gegangen ist, versteht man, was der andere sagt, was der andere wirklich meint. Und ihr findet es sehr oft, wenn Jesus mit Menschen redet, wovon in der Bibel dann geschrieben wird, dass er eine ganz andere Antwort gibt als die Frage, die gestellt wurde, weil die Herzensfrage anders gelautet hat. Und Jesus schaut da mitten hinein. Und so weit, wie jemand im Glauben selber geht, so weit kann er auch andere verstehen und auch zuhören und vielleicht auch Dinge sehen im Geist und in Wahrheit. Und ich bin kein Charismatiker, aber ich glaube, dass der Geist Gottes uns die Augen öffnet für Dinge, die der Welt verborgen sind. Und zwar in dem Maß, wie wir dem Herrn nachfolgen. Und deswegen glaube ich, dass der Asaf die Dinge selber auch erlebt hat, sonst hätte er diesen Psalm für Jedutun nicht schreiben können. Wenn der David vor dem Saul flüchtet und kommt zu Samuel, dann sagt der Samuel zu dem David, du brauchst mir gar nichts zu erzählen, ich kenne den Saul sehr genau. Und ich glaube, dass der David sehr erstaunt war darüber, wie gut der Samuel ihn verstehen konnte, weil der Samuel ein Mann Gottes war. Und der alte Samuel und der junge David, die verstehen sich, obwohl da Jahre und Jahrzehnte zwischenliegen, aber die sind im Geist eins. Und da ist Bruderschaft. Und ich glaube, dass dem David das zur großen Stärkung war. Aber wenn er zu dem alten Eli gekommen wäre, der Eli hätte ihn nicht verstanden. Eli war alt geworden, ein schwerer Mann, er war blind, alles Bilder, die man direkt verstehen kann. Und als er hört, dass die Bundeslade gestohlen ist, fällt er nach hinten um und stirbt, er bricht sich das Knick. Ein Mann ohne Licht. Mose, im hohen Alter noch wach, noch lebendig, klare Augen, konnte sehen. Seine Kleidung war nicht alt geworden, steht, obwohl er so viele Jahre in der Wüste war. Auch ein Bild. Und ich glaube, so ähnlich war auch Samuel. Und deswegen hat David bei dem Samuel so viel Trost gefunden. Und auch der Jedutun bei dem Asaf. Und der Timotheus bei dem Paulus. Und vielleicht auch der Jonathan bei dem David dann später. Und immer wieder gab es solche Verbindungen auch, die im Geist und in Wahrheit einfach erfrischende Augenblicke sind in dem Glaubensleben. Augenblicke der Gemeinschaft. Und so ähnlich, glaube ich, war das auch bei Asaf und Jedutun. Und ich glaube auch, dass Nikodemus und auch Josef von Arimathia wegen ihrer Entscheidung dem Herrn gegenüber in ähnliche Not gekommen sind und in ähnliche Schwierigkeiten. Vielleicht auch ganz banal in finanzielle Not. Ganz banal. Nicht so hochgeistlich, sondern einfach Probleme, denn dieses regelmäßige Einkommen, was ich mal dem Josef von Arimathia unterstelle als Ratsmitglied, das war wahrscheinlich relativ schnell beendet. Um Jesu willen. Und dann liegt er nachts und denkt, ja, wie soll das weitergehen? Wie soll ich meine Familie ernähren? Was wird? In der Zeit der Not, in der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Beide Männer, bin ich überzeugt von, und vielleicht auch viele andere, sind in diese Not hineingekommen, auch und vielleicht gerade wegen der Nachfolge dem Herrn nach. Auch David hat es ja erlebt, wenn Absalom ihn bedrängt und er musste raus aus Jerusalem und in der Situation auch klar und offenbar plötzlich wird, wer sein Freund war und wer nicht sein Freund war. Selbst sein geheimer Rat läuft zu dem Absalom über, ohne groß nachzudenken, dann glaube ich, dass der David Ähnliches erlebt hat. Auch wenn er fliehen musste vorher vor dem König Saul, glaube ich, dass David Ähnliches erlebt hat. Wenn ich betrübt bin, so denke ich an Gott, weil mein Herz in Ängsten ist, so rede ich. Meine Augen hältst du, dass sie wachen. Ich bin so ohnmächtig, dass ich nicht reden kann. Ich denke der alten Zeit, der vorigen Jahre. Und dann schreibt er auch, ich denke des Nachts an mein Saitenspiel. Weil vorher hat der Asaf auch schon Psalmen geschrieben. Und zwar große Psalmen, gerade auch Psalm 76. Da schreibt er über den großen Gott. Gott ist in Juda bekannt, in Israel ist sein Name herrlich. Zu Salem ist sein Gezelt und seine Wohnung zu Zion. Daselbst zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streit. Du bist herrlicher und mächtiger denn die Raubeberge. Die Stolzen müssen beraubt werden und entschlafen und so weiter. Er schreibt von dem großen, allmächtigen Gott. Aber jetzt, in der Nacht, in der Sorge, hat er das alles vergessen. Und in dem Moment, wo er fragt und wo er zu Gott ruft, gibt ihm Gott ins Herz, darüber auch nachzudenken. Und dass er in dieser Ohnmacht und in dieser sorgenvollen Zeit, die keine selbstmitleidige Sache ist, sondern die einen sehr reellen Hintergrund und realistischen Hintergrund auch hat und Anlass, dass er sich auch wieder erinnert an sein Saitenspiel, Vers 7. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel, an das, was er geschrieben hat von Gott, dass Gott allmächtig ist und dass Gott für seine Leute sorgt. Da denkt er dran zurück und findet auch heraus aus der, ich sag mal, aus dieser Tretmühle, aus der seelischen Tretmühle, die immer wieder die gleichen Dinge auch treibt, hinaus über das Wort Gottes, über das Saitenspiel, das er geschrieben hat, was zur Bibel ja dann überhaupt auch erst wurde. Und er geht noch weiter auch zurück und erinnert sich an den Durchzug des Volkes Israel durchs Meer. Und die Verse werden ganz zum Schluss beschrieben. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Israels, und zwar durch Mose und Aaron. Und er schreibt gerade in Vers 20, das ist für mich so der Kernvers, dein Weg war im Meer und dein Pfad war in großen Wassern und man spürte doch deinen Fuß nicht. Damit sagt er, du warst mit deinem Volk Israel, mit im Meer. Du bist mit durchs Meer hindurchgegangen, wo rechts und links die Wasserwolken waren. Aber man hat seinen Fuß nicht gespürt. Da habe ich mir beigeschrieben, ganz klein, Glauben ohne Schauen. Dein Weg war im Meer und dein Pfad in großen Wassern und man spürte doch deinen Fuß nicht. Plötzlich wird dem Asaf diese Begebenheit deutlich, mehr als deutlich, er versteht sie im Geist und in Wahrheit. Es wird sein Durchzug durchs Rote Meer. Es wird seine persönliche Geschichte. Und er kann später vielleicht sagen, ja, im Geist habe ich das auch erlebt, da hindurchzugehen. Und er beschreibt das so lebendig, weil hier steht in Vers 17, die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängsteten sich, und die Tiefen tobten, die dicken Wolken gossen Wasser, die Wolken donnerten und die Strahlen fuhren daher. Es donnerte im Himmel, deine Blitze leuchteten auf dem Erdboden. Nacht, Gewitter, Finsternis, Blitze, Donner, die Ägypter hinter ihnen, vor ihnen die schwarze Wasserfläche. Das war eine unangenehme Situation. Und ich denke immer dran, wenn ich so die Stelle lese, dass man selber sich dabei auch ertappt ein Stück weit, dass man sagt, jetzt kommt gleich die Stelle, wo Gott sein Volk mitten durchs Meer hindurch leitet. Aber das war damals noch nie geschehen. Diese Möglichkeit hat Israel niemals für sich überhaupt sich nur vorstellen können, dass Gott das Meer teilt und die gehen da hindurch und die Ägypter gehen hinterher und kommen alle um. Und am anderen Ende stehen sie und singen einfach ein Loblied. Der Herr hat ein Wunder getan an uns. Das war bis dahin undenkbar. Ist es ja heute eigentlich noch für uns, oder? Dass Gott einen Weg hatte, den sein Volk sich niemals vorher gedacht hatte. Und das beschreibt der Asaf als Trost für den Jedutun. Und sagt, da war Gott mit seinem Volk im Meer, sein Pfad war in großen Wassern und trotzdem spürte man seinen Fuß nicht. Aber der Asaf erinnert sich an sein Saitenspiel und noch weiter. Er erinnert sich daran, dass Gott einen Weg hat für sein Volk. Und er beschreibt die Situation ganz ähnlich, wie auch seine ist, in seiner Not, in seinen Fragen, in seinen Sorgen. Schreibt er, dass dicke Wolken Wasser gossen, dass die Wolken donnerten, die Blitze hin und her fuhren, nachts war, dunkel war, unheimlich war, hoffnungslos war. Nach menschlichem Verstand vollkommen hoffnungslos war. Und dann kommt Gott und teilt das Wasser. Eine meiner liebsten Stellen in der Bibel ist die, wo Gott zu Mose sagt, warum schreist du zu mir? Steh auf und zieh. Mose hat gebetet, hat gesagt, Herr, hilf uns, wie soll das weitergehen? Ja, und der Herr sagt der Herr zu ihm, jetzt ist keine Zeit zum Beten, jetzt ist Zeit zum Gehen. Ich mag die Bibelstelle so, weil die so wenig fromm ist. Es gibt Zeiten zum Beten und es gibt Zeiten zum Gehen. Und es gibt Zeiten zum Beten. aber es gibt auch Zeiten zum Gehen. Und ich mag die Bibelstelle, weil sie so wenig fromm ist und weil Gott sie selber sagt, warum schreist du zu mir, steh auf, zieh, ich bin bei dir, geh, geh den Weg und keine Angst, schön. Wir gehen nämlich schnell her und sagen, ja, wir müssen warten, was der Herr tut und fragen, das ist alles richtig. Aber wenn du ein Wort hast zum Gehen, dann geh, das ist gut, Gott geht mit. Die Freiheit im Glauben, die ist auch da. Und darüber hinaus gibt's auch einen Glaubenstrotz, den gibt's auch. Natürlich sollen wir Leute sein, die demütig sind und die in der Demut auch stehen. Aber wir dürfen auch den Mut haben, mittags beim Essen, in der Mensa oder im Restaurant zu beten. Andere Leute haben ja auch Mut und küssen sich auf dem Bahnsteig. Ich will jetzt nicht aussagen, wen da alles küsst, ja? Die Welt hat doch auch Mut. Und den Mut und den Glaubenstrotz dürfen wir auch haben, zu sagen, nein, das mache ich nicht. Oder zu sagen, das ist gut und das ist böse. Absolut. Die Freiheit dürfen wir haben, die müssen wir sogar haben. Und deswegen finde ich diese Bibelstelle so schön, wo Gott selber zu Mose sagt, warum schreist du zu mir, steh auf und zieh und geh deinen Weg. Schön, gute Sache. Wichtig für uns zu wissen. Auch dieses, wie soll ich das jetzt sagen, Selbstbewusstsein ist, ihr wisst, wie ich es meine, ja? Dieses Bewusstsein in Christus zu sein und damit auch sein zu dürfen. Und damit auch zu sagen, hier stehe ich kann nicht anders. Gut. Einen festen Grund zu haben, eine feste Basis zu haben, wo das Leben drauf steht. Entgegen allem Zeitgeist. Entgegen allen Unkenrufen, entgegen allem Geschwätz, was die Welt uns immer wieder auch einflößen will, durch Medien, Fernsehen, Radio, Zeitungen, was auch immer da ist. Einfach den Glaubenstrotz zu haben und zu sagen, nein. Und wenn man dann im Geist und in der Zeit Gottes ist, zu wissen, wann Zeit ist zu beten, wann Zeit ist geduldig zu sein und wann Zeit ist, Dinge auch einfach auszuhalten. Und auf der anderen Seite zu wissen, wann Zeit ist zu gehen, wann Zeit ist aufzustehen, wann Zeit ist hinzustehen und Dinge auch in die Hand zu nehmen, in Gott, in Christus, das ist die Ausgewogenheit und das ist die Erwachsenheit des Glaubens, die Gott von uns sucht. Und dazu ermuntert er uns in der ganzen Schrift. Und deswegen finde ich das so schön, diese mutige, klare, eindeutige Entscheidung von Josef, von Arimathea und von den Nikodemus zu diesem Jesus Christus. Respekt. Es nötigt mir Respekt ab. Da muss ich sagen, da ist jemand, der hat eine Meinung. Ich habe letzte Woche telefoniert mit einem Freund, der ist Sachverständiger für Immobilien. Wir haben dann und wann miteinander zu tun. Und ich habe ihn angerufen und dann war mein Telefon abgerissen, weil ein Funkloch war. Und dann bin ich stehen geblieben mit dem Auto. Und dann habe ich nochmal angerufen und sagte, war es im Funkloch? Ja, sage ich, war im Funkloch. Aber jetzt stehe ich. Und da kam mir das so in den Sinn, dieses Wort von Luther. Hier stehe ich kann nicht anders. Da habe ich das gesagt. Sag ich, so hat der Luther gesagt. Ja, sagt er. Das war ein Mann mit einer Meinung, oder? Und ich war ganz, das ist kein gläubiger Mann. Sag ich, ja, das finde ich auch. Sagt er, die fehlen heute Leute mit einer Meinung, oder? Sagt er, ja, das stimmt, da hast du recht. Das finde ich absolut. Sagt er, es sind zu viele Schwätzer unterwegs. Sag ich, das ist auch wahr. Aber das ist so erfrischend, wie der Luther sagt, hier stehe ich kann nicht anders, das ist mein Platz, das ist meine Meinung, das ist meine Aussage, die treffe ich, da stehe ich auch zu. Und es war so erfrischend, dieses Gespräch. Das ist kein Christ, aber wir kennen uns über viele Jahre, also auch ein guter, seriöser Mann, aber kein gläubiger Mann. Aber der hatte Respekt vor der Klarheit und vor der Wahrheit, die der Luther da an den Tag gelegt hat, wo wir alle noch profitieren heute, 500 Jahre später, über 500 Jahre später. Respekt. Und so, denke ich, ist dieser Trost, den beide auch finden, in dem, was Asa für Jedutun schreibt und in dem, was Paulus für den Timotheus schreibt und in dem, was der Samuel vielleicht dem David gesagt hat und wie der Jonathan den David aufgebaut hat. Und diese Freundschaft der Leute Gottes untereinander, das ist die Erfrischung, die Gott uns gibt im Geist und in Wahrheit. Im Wort, in der Gemeinschaft, im Geist. Und dann darf man manchmal auch sagen, lass fahren, dahin, es hat keinen Gewinn. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, ja, lass fahren, dahin, Sie haben es keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Nicht, weil wir es an uns reißen. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern einfach, weil Gott es uns gibt. Das hat dem Herrn so wohlgefallen, die kleine Herde, nicht die große, die kleine Herde hat die Verheißung. Das hat dem Herrn wohlgefallen, er macht es einfach so. Und damit demütigt er alle Großen. Er gibt es einfach den Kleinen, macht er einfach. Er gibt den Arbeitern im Weinberg am Ende alle gleich. Das macht er einfach so. Ist einfach großzügig. ist ein guter Gott, ein freundlicher Herr. Und es ist auch nicht schlimm, wenn der Asaf in der Situation sich wiederfindet, die in den ersten, im ersten Teil des Psalms beschrieben werden. Gott weiß sowieso, wie es ihm geht. Ist nicht schlimm. Ein starker Glaube ist nicht der Glaube, der immer nur Halleluja ruft. Ein starker Glaube ist auch ein Glaube, der beide Seiten kennt und beides durchlebt hat. Und ich bin überzeugt, dass der Asaf diese Stelle, wenn er sie liest im Alten Testament, dieser Durchzug durchs Rote Meer, dass das seine eigene Bibelstelle wurde, die ihm plötzlich lebendig geworden ist. Und das Geheimnis gehört euch auch, uns allen, allen denen, die Jesus nachfolgen, dass dieses Wort in der Nachfolge plötzlich lebendig wird. Plötzlich ein Wort uns aufgeht und wir sagen, das ist es. Und ganz klar sind und ganz gewiss sind und wissen, das ist der Weg, den gilt's zu gehen, so wie in Jesaja auch steht, das ist der Weg, den geht. Schön zu sehen, dass in der Bibel auch Gottesmänner auch in Zweifel sind. Selbst Johannes der Täufer hat gezweifelt. Er hat gesagt, bist du es oder sollen wir eines anderen werden? Weil Jesus so viel Geduld hatte mit Jerusalem. Selbst Johannes der Täufer hat gezweifelt. Als Jesus auferstanden ist, 500 Brüder auf einmal haben ihn gesehen. Etliche aber zweifelten. Es gibt's im Glauben. Alles, was man wirklich glaubt, alles, was, wo man wirklich sich drauf verlässt, das wird auch immer irgendwo auch hinterfragt werden. Und darf auch hinterfragt werden, weil die Bibel das nämlich aushält. Der Glaube darf auch hinterfragt werden. Darf man sagen, ist das wahr? Und dann darf man auch prüfen. Dann darf man sagen, ich kann das nicht glauben. Wie soll sich das verhalten? Dann darf man beten drüber, dann darf man fragen oder darf man forschen. Die Bibel kann das aushalten. Die hält es seit 2000 Jahren aus und länger. Die Bibel hält unseren Zweifel aus und Gott auch. Ein gesunder Zweifel gehört zum gesunden Glauben. Ich meine nicht den kranken Zweifel, der alles kaputt machen will. Aber ein lebendiger Glaube ist auch immer vom Zweifel angefochten. Das kann kaum anders sein. Schön, das zu sehen. Beides kennt er. Er kennt die guten Zeiten, aber auch die schwierigen Zeiten. Aber es gibt auch da Antwort. Und den Trost findet er zum Schluss im Wort, wo er sagt, das war der Weg, den hat Gott gefunden für sein Volk. Durch die Nacht, durch Blitz und Donner und Gewitter hindurch, hat er sein Volk hindurchgeführt. Den Weg, den es bis dato nicht gab, den er extra für sein Volk gemacht hat. Und den Trost, den nehmen wir mit, egal was kommt. Wir haben gute Zeiten, trotz Finanzkrise, wir haben immer noch gute Zeiten. Wir können uns treffen zum Bibellesen und zum in der Gemeinde. Es gab viel schlimmere Zeiten. Lasst uns die Zeit aber auch nutzen. Vielleicht kommen andere. Ich wünsche euch ganz viel Gottes Segen, viel Freude auch und auch nach Zuversicht im Glauben, die wir alle brauchen. Ich auch. Bin auch nicht aus persischem Marmor geschnitzt, hat der Luther mal geschrieben in einem Brief. So geht's mir auch. Aber den Trost, den man im Wort haben, dass man den sich gegenseitig auch zuspricht und daran festhält. In Jesus Christus. Amen.